heilsgeschichtliche Übergänge der Äonen. Bruder Schumacher hat ja heute Vormittag den Satz ausgesprochen: Nicht wenige Kinder Gottes sagen, ich habe ja meinen Heiland, er hat mir meine Sünden vergeben, ich bin gerettet. Was brauche ich mehr? Und da muss nur noch die Belehrung dazukommen, ein Wort Gottes, an und für sich tadellos und richtig, aber dann eben missverstanden und missbraucht, nämlich das Wissen bläht auf. Also, dann weiß ich am liebsten gar nichts und dann bin ich sicher. Vollständig falsch. Das Wissen, gelöst von jedem Gottesglauben, kann nur aufblähen. Also dieses Wort stimmt, genau. Das Wissen an und für sich, auf sich selbst gestellt, kann nur aufblähen. Das kann so weit gehen, dass ein Vortrag eines Wissenschaftlers, der sich in den modernsten Wunderdingen und Gesetzen unseres Gottes auskennt, einfach weil Gott es ihnen gegeben hat und sich ihnen offenbaren will, an dem, was sie in der Schöpfung an Gottes Werk finden, entdecken und wahrnehmen können. Der steht da und trägt die Wunderdinge vor, und das zuhörende Publikum merkt kaum, dass in ihren Augen und Ohren der Vortragende beinahe der ist, der diese Dinge geschaffen hat. Merkt ihr, was ich sagen will? Und alle zusammen vergessen, dass alles ein Werk der Hände des Gottes ist, der das All trägt in unendlicher Liebe, auch die, die nicht nach ihm fragen. Nun, ein gläubiger Mensch kann nicht genug wissen. Schreibt Paulus gelegentlich: Ich will aber nicht, Brüder, dass ihr in Unwissenheit seid. Schreibt er das gelegentlich? Ich will aber, Brüder, dass ihr wisset von allem Reichtum, von aller Herrlichkeit. Wir sind reich gemacht im ganzen Wort und allem Wissen, in aller Gnosis, steht da. So. Aha. Und jetzt das Wunderbare in Bezug auf unser Thema, Hebräer 1, Vers 1. Hebräer 1, Vers 1 und 2. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch, leider unsere gute Elberfelder Übersetzung, durch den er auch die Welten gemacht hat. Das weiß jedes Gotteskind fast von selbst. Aber was steht da? Durch welchen er auch die Äonen, den Plan der Zeitalter gemacht hat, dürfte uns dann, auch uns, die wir vielleicht den Herrn Jesus bis jetzt nur ein wenig lieben, interessieren. Denn er es ist, dem der Vater die Ehre gegeben hat, nicht nur nach dem Plan des Vaters die ganze Schöpfung zu schaffen, sondern auch den ganzen Zeitplan zu erstellen. Dürfte uns dann das ein wenig interessieren? Ich denke, nicht nur ein wenig. Gleichzeitig haben wir hier den Beweis, dass wenn Jesus sich in seiner Niedrigkeit in Menschengestalt mit Engeln und seinen Jüngern unter das Nichtwissen um Zeit und Stunde gestellt hat, euch, sagt er seinen Jüngern, ist es nicht gegeben zu wissen um Zeit und Stunde. Auch die Engel im Himmel wissen das nicht. Auch des Menschen Sohn weiß das nicht. Und dann kommen heute die Kinder Gottes und sagen, also Herr, der Herr Jesus hat selber gesagt, nicht mal er weiß um Zeit und Stunde, sondern nur der Vater. Und übersehen, und jetzt haben wir bereits den Beweis, dieses Nichtwissen Jesu um den Zeitplan Gottes gehört mit zu seiner Erniedrigung und Entleerung seiner ganzen Gottesfülle, die in ihm war. Entleerung von all dem, um es einer verlorenen Welt schenken zu können, zu seiner Zeit. Also, wenn er im Auftrag Gottes den ganzen Zeitplan für den Ablauf des ganzen Ratschlusses Gottes erstellt hat, weiß er dann um Zeit und Stunde? Nein, dann weiß er nicht nur um Zeit und Stunde, sondern dann weiß er um Zeitpunkte und Ablauf der Zeitalter, der Ewigkeiten, müssen wir ja mal sagen, wo jeder einen Anfang und ein Ende hat. Also, ganz klar. Er hat den Zeitplan erstellt und nach diesem Zeitplan läuft alles. Und wir haben vom Herrn die Weisung, dass zeitprophetische Zeugnisse Alten und Neuen Testamentes von Gott schriftlich festgelegt wurden durch die Propheten, die Apostel, aber das Verständnis dieser Dinge ließ Gott so lange verschließen und versiegeln, bis wann? Bis zur Zeit des Endes. Und die hat 1948 mit der Gründung des Staates Israel zu laufen begonnen. Die Zeit des Endes. Dann, fährt die Schrift weiter, werden viele diese bis anhin versiegelten und dem Verständnis versiegelten und verschlossenen Dinge zeitprophetischer Natur erforscht. Und die Erkenntnis wird sich genau in diesen Zusammenhängen erweitern und geschenkt werden. Genauso wunderbar und so treu von Gott geoffenbart werden, wie er die Dinge bis zu diesem Zeitpunkt dem Verständnis verschlossen und versiegelt hat. Dazu jedes Wort, durchgehend Grundsatz Gottes, Amos. Der Herr, unser Gott, tut nichts, lässt nichts geschehen. Er habe denn sein Geheimnis seine Knechten, den Propheten, geoffenbart. Bitte? Amos 3, Vers 7, ungefähr da. Seine Knechten den Propheten geoffenbart. Das heißt nicht, dass wir jetzt die Knechte und die Propheten seien heute, denen Gott das Verständnis schenkt. Denen Gott etwas ganz Neues schenkt. Sondern er gibt uns heute den Schlüssel in die Hand durch den Geist Gottes um die bis jetzt versiegelten und verschlossenen Dinge öffnen zu können. Es ist der Geist selbst, der jetzt den Verschluss und den Siegel bricht und öffnet. So dass wir heute aus dem Staunen nicht herauskommen, was aus den einfachsten Erzählungen im Neuen und Alten Testament, in einfachsten kurzen Gottesworten, heute offenbar wird, was der Herr da zeitprophetisch für exakte Angaben uns heute einfach in die Hände legt, dem Verständnis öffnet. So. Aha. Schon im Leben Jesu, kurz vor Gethsemane und Golgatha, lesen wir, kurz vor dem Feste des Passa aber, wo er als Lamm geschlachtet wurde, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Aha. Wusste er es jetzt? Johannes 13, ersten Verse. Johannes 17, das wunderbare hohe priesterliche Gebet beginnt. Vater, die Stunde ist gekommen. Wusste er es jetzt? Aha. Immer dann, wenn die Stunde gekommen ist, dann offenbart er es den Seinen, seinen Knechten und Propheten. Vorher nicht. Jesus. Eine Gruppe von Widersachern kommt auf ihn zu, denen sagt er prompt, das ist eure Stunde und die Stunde der Gewalt der Finsternis. Und im Neuen Testament gibt es etwa 50 Stellen von der Stunde, wo das Wort die Stunde, sagt Jesus etwa 10-mal, die Stunde kommt und ist schon da, sagt er so. Nicht nur einmal, mehr als 7-mal. Ah ja, und wir Frommen sind immer belehrt worden, Zeit und Stunde zu wissen, ist nicht unsere Sache. Wir können also ruhig in all dem schrecklichen Sumpf heute, können wir dahin taumeln, ohne jede Orientierung Gottes, nicht wahr?
Du müsstest eigentlich Daniel 9,2 uns etwas sagen.
Da achtete ich, Daniel, auf die Zahl der Jahre in den Schriften. So. Das durfte er schon. Finden wir in unseren Schriften Alten und Neuen Testamentes Zahl von Jahren und verstehen nichts und wollen nichts verstehen. Zu schwer für uns. Ja, aber bitte. Ich will verstehen. Ich will verstehen. Das gilt heute. Was muss Paulus schreiben schon vor 2000 Jahren für uns heute? Am Ende der Tage, der letzten Gottesstunde. Da wir die Zeit erkennen, den Kairos, den Zeitcharakter, dass die Stunde schon da ist, steht schon 2000 Jahre in Römer 13, Vers 11 und 12. Da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Also genau das Gegenteil von dem, was Jesus in Niedrigkeit gesagt hat. Wer hat jetzt recht? Das ist doch der Geist Christi, der in Paulus spricht. Und was sagt denn Johannes, der ist noch kühner? Der wendet sich nicht wie Paulus an Glieder des Leibes des Christus, denen der Geist gegeben ist, der alle Dinge erforscht, auch die Tiefen der Gottheit, dann sind ja Zeiteinheiten direkt nur am Saum seines Gewandes Dinge, im Vergleich mit den Tiefen Gottes. Er wendet sich an Väter in Christo, an Jünglinge, Paulus, die zum vollen Mannesalter heranreifen, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Und Johannes meldet sich an Kindlein. Das sind heute die an Christus gläubig gewordenen jungen Juden. Das sind vorerst Kindlein. Die beneiden uns um unsere Christuserkenntnis. Denen schreibt er, und die wissen es auch heute, Kindlein, es ist die wievielte Stunde? Die letzte Stunde, Merkmal, dass der Antichrist kommt, und wir wissen, der lebt schon. Deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das ist eine klare Sache. Ganz klar. Aber eben, Wissen bleibt auf. Ne? Deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wie lange eine Gottesstunde dauert, werden wir auch noch hören. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Ein Engel hat auszuposaunen, so dass alle Bewohner der Erde es hören, jede Nation, jede Sprache, jedes Geschlecht. Nämlich, betet nur den Gott an, der die Himmel und die Erde und alles geschaffen hat. Gebt allein ihm die Ehre. Grüße miteinander. So, der Engel ruft so im Auftrag Gottes, dass alle Menschen auf der Erde es hören. Betet nur den Gott an, der die Himmel und die Erde geschaffen hat, und gebt allein ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. So. Wer weiß es jetzt? Wissen es jetzt die Engel? Die müssen es ausposaunen. Wer auf der Erde weiß jetzt nicht, dass die Stunde des Gerichtes Gottes, nämlich die große Drangsal, im Begriff ist, loszubrechen? Wer weiß es jetzt? Eine ganze gottlose Menschheit sogar. In dieser Stunde. Darf genügen, dass wir jetzt ohne Hemmungen, falscher Belehrung, uns da einführen lassen dürfen in diese Gottesordnungen. Heilsgeschichtliche Übergänge der Zeitalter, griechisch der Äonen. Warum jetzt nicht nur Ordnung der Zeitalter, sondern deshalb, weil dann gerade die Übergänge von einem Zeitalter zum anderen von Gott in einer Weise so massiv dargestellt werden, dass die Betreffenden, die diese Übergänge erleben, merken, das ist nun eine Zeitspanne, ein Zeitintervall, vielleicht einige Jahrzehnte meistens. So war es noch nie bis jetzt. Ich pflege zu sagen, 6000 Jahre lang vom Fall Adams bis 1900 pflügte der Mensch mit einem Joch Rinder gemütlich, gemächlich das Feld. Und jetzt wir leben im dritten 20. Jahrhundert der Menschheitsgeschichte. Unser 20. Jahrhundert ist schon das dritte. Diese Horizontalkurve, die lange auszuziehen wäre, 6000 Jahre, heute steigt die rasch immer höher, immer höher, und fliegt heute senkrecht in den Weltraum hinaus. Genau mathematisch in einer unheimlichen Kraft und Geschwindigkeit. War schon immer so. Ganz anders war es immer. Könnten wir heute den Eindruck haben, wir leben am Übergang von einem Zeitalter zum anderen, aus diesem Grund schon. Was wir nun hier vor uns haben, macht der Architekt hier, zeichnet er ein Senkblei. Stellt da Grundlegung, griechisch Katabole, Grundlegung der Welt. Wenn die Baugrube für einen Bau gegraben ist, dann hat der Vermessungsingenieur horizontal seine Arbeit schon hinter sich, nämlich die Messschnüre, wo die Baufluchten der Mauern hinkommen. Horizontal Längen und Breiten festgelegt und demnach wurde die Baugrube gegraben. Ist die gegraben und der gute Grund gefunden, dann kommt der Baumeister und lässt jetzt dort, wo die Schnüre sich kreuzen, das ist eine Hausecke, eine kommende, lässt er das Schenkblei hinunter, bis auf den guten Grund. So. Das ist jetzt die Grundlegung für einen Neubau. Und Grundlegung des Kosmos bedeutet in der Schrift auch die ersten Vorbereitungen Gottes für seine Schöpfung. Oder für, wie wir sehen werden, drei Schöpfungen. Die erste vorerst. Wir haben beachten dürfen, dass der Sohn Gottes alles geschaffen hat und den ganzen Zeitplan erstellt hat. Nach Hebräer 1, Vers 2. In seiner Herrlichkeit wusste er nicht nur um alles, sondern er hat alles geordnet. Unter dem Wohlgefallen Gottes, natürlich. Und jetzt steht vor uns eine einfache Gleichung, und die heißt: Der Begriff Äon, erster Äon, erstes Zeitalter, zweites, drittes, viertes, fünftes Zeitalter, ist immer deckungsgleich, stimmt genau überein mit dem weiteren Begriff Kosmos. Das erste Zeitalter umfasst eine eigene Welt, ein eigenes Weltall mit ganz besonderem Charakter. Dem zweiten Äon entspricht ein zweiter Kosmos. Unser gegenwärtiges böses Zeitalter, der böse Äon, wo Gott den Satan noch ehrt mit seinem eigenen Gottesnamen, er ist der Theos, der Gott und Kyrios, Herr dieses bösen Äons. Ist der dritte Äon und ist gleichzeitig der dritte Äon und ist gleichzeitig der dritte Kosmos. Das dritte Weltall. Dass das so ist, geht hervor, wir schlagen die Stelle auf, Epheser 2. Epheser 2, die ersten Verse, oder nur zwei Verse. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, ist Achtung, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Zeitlauf dieser Welt, jetzt griechisch, nach dem Äon dieses Kosmos. Das heißt, Begriff Zeitspanne, Äon, und Begriff Weltall decken sich zeitlich und inhaltlich. Kosmos ist die dargestellte Schöpfung mit besonderem Charakter, einer besonderen Prägung. Und Äon, Zeitalter, nennt die Zeitspanne, und Kosmos bezeichnet die Schöpfung, der Schöpfungsteil, welchen Gott in eine bestimmte Zeitspanne eingeordnet hat. Jeder Äon hat einen bestimmten eigenen Kosmos, oder jeder Kosmos hat einen eigenen Äon, ein eigenes Zeitalter.
Kosmei ausschmücken.
Ja, also Kosmetik liegt da drin. Kosmos stellt die Schöpfung dar, eben in dem ausgeschmückten Charakter mit dem besonderen Inhalt. Während denn Ökumene, nicht? Das Wort ist ja heute bei uns irgendwie bekannt oder schon berüchtigt geworden. Ökumene in jeder Hinsicht viel zu kurz gefasst. Unter Ökumene versteht das Neue Testament wieder das Ganze, dass die ganze jeweilige Schöpfung, der Himmel und der Erde. Oikos heißt Haus und Ökumene heißt alles Wohnraumbildende in der ganzen Schöpfung. Wurde dann irgendwie beschränkt, theologisch, auf unsere Erde, manchmal nur auf einen Teil unserer Erde. Diese Feststellung erklärt uns erster Äon gleich erster Kosmos. Erstes Zeitalter umfasst eine eigene Welt, ein Weltall. Zweiter Äon wieder eine eigene Welt. Unser gegenwärtiger Äon, eine eigene Welt, Füllung. Und nicht, wie ich bis jetzt gemeint habe, oder bis vor kurzem wieder, der gegenwärtige Äon, unser gegenwärtiges Zeitalter, beginne mit Golgatha und ende jetzt ums Jahr 2000, umfasst 2000 Jahre. Falsch. Der gegenwärtige Äon beginnt in den Tagen Noahs, also mit dem gewaltigen Gerichtsübergang vom vorangehenden Äon zum gegenwärtigen bösen Äon mit der Sintflut, beginnt nach der Sintflut. Da hat Gott ganz neue Gesetze eingeführt, nach der Sintflut. Die ganze Menschheit war vegetarisch von Gott versorgt worden, von Adam bis Noah. Fleischspeise hat Gott erst nach der Sintflut angeordnet. Einen Regenbogen gab es erst nach der Flut, sichtbar für den Menschen. Und die ganzen geografischen, geologischen Gegebenheiten, wir bleiben im Moment auf unserem Erdenrund, wie sie heute sind, sind in dem einen Jahr der Sintflut in den Tagen Noahs so geworden, wie sie heute sind. Die waren vorher ganz anders. Ganz anders. Die Wasser standen global über allen höchsten Gipfeln der Berge der Erde, unter allen Bergen, die unter allen Himmeln sind. Welche Berggipfel sind nicht unter allen Himmeln? Deshalb standen die Oberflächengebiete der Erde, die ungefähr auf Meereshöhe oder bis 1000, 2000, 3000 Meter Höhe sind, unter einem plötzlich erschienenen, von Gott verfügten Atmosphärendruck von beinahe 1000 Atmosphären. Und dann wissen wir, schon bei 200, 300 Atmosphärendruck werden die Elemente, die Atome verwandelt in ganz andere Gesetzesrichtungen. Also unser gegenwärtiger böser Äon, böses Zeitalter, wo Satan immer noch Gott genannt wird von unserem Gott, beginnt nach der Sintflut und endet hier, wie wir sehen werden, ums Jahr 2000 unserer Zeitrechnung. Wir beginnen jetzt das Ganze zu lesen wie die Seite eines Buches, nämlich von oben links Zeile um Zeile. Eine erste Schöpfung von Himmeln und einer Erde, die Petrus im zweiten Kapitel bezeugt, ging aus Wasser und durch Wasser geschaffen, durch das Wort Gottes erhalten, ließ Gott durch eine Universalwasserkatastrophe untergehen, eine ganze erste Schöpfung, welche gleichzeitig einen ersten Kosmos darstellte. Hier angekommen, was die Schrift hier, wie die Schrift und wo sie das bezeugt, im ersten Satz unserer Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die erste Schöpfung. Und dann lesen wir unvermittelt, und die Erde war Tohu Wabohu, wüst und leer. Und ein Prophet sagt, ja, Gott hat die Erde nicht Tohu Wabohu geschaffen. Also, eine erste Schöpfung, erster Himmel und eine erste Erde sind in einer Universalkatastrophe beim Abschluss des ersten Zeitalters, hat eine erste Schöpfung, ein erster Kosmos, das universale Ende in einer universalen Wasserkatastrophe gefunden. Und weil erst jetzt unter diesem Himmel und der gegenwärtigen Erde, dem gegenwärtigen Himmel, der gegenwärtigen Erde, erst der Mensch in sich tritt, richtet der Geist Gottes jetzt seinen Scheinwerfer auf die Erde. Und die Erde war wüst und leer nach dieser Wasserkatastrophe. Und jetzt kommt das. Und der Geist Gottes schwebt über was? Über der brausenden Finsterniswassertiefe einer ganzen untergegangenen ersten Schöpfung. Und gibt jetzt über dieser brausenden Finsterniswassertiefe einer untergegangenen Schöpfung die neuen Lebensimpulse. Wir können das fein uns darstellen lassen. Hier ist eine ruhende Wasserfläche. Ich lasse ein Steinchen fallen. Was passiert? Gibt das Steinchen der ruhenden Wasserfläche Impulse? Gibt das genaue Impulse? Ganz bestimmte Impulse, nämlich wir sagen, naja, so Ringe, es entstehen jetzt Wellen, je nach Steingröße, kurze oder lange Wellen und Schwingungen, schnelle bei kleinen Steinchen, längere bei größeren. Neigte sich einer mal über ein Brückengeländer, hatte die Freude daran, eben so Steinchen runterzufallen lassen. Da sagte er, eigenartig, hier treffe ich jedes Mal in die Mitte, beim Schießen sonst nicht. Feines, einfaches Modell. Nun wird ja tatsächlich der Herr, der Geist, als lebendiger Stein, als Grundstein bezeichnet, der Hinweis, dass der Vergleich eben nicht irgendwie ganz unpassend ist, sondern sehr passend soll. Erste Schöpfung vergangen. Die gegenwärtige oder zweite Schöpfung der gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde. Ende unseres Zeitalters. 2000, dem wir kurz stehen. Volles Zeitalter, zeitgenau bestimmt, das kommende tausendjährige Friedreich ist hier dargelegt, im Gegensatz von hier, also in Goldgelb. Wie das tausendjährige Reich endet, wissen wir schon und werden das noch hören. Das tausendjährige Reich hat Gott noch verordnet auf diesem irdischen, wie wir sagen, Globus, dem gegenwärtigen Erdkörper. Nur verwandt er die Oberfläche des jetzt, die Oberfläche unserer gegenwärtigen Erde, die jetzt nach Wasser, Luft und Erde vergiftet und verseucht ist durch uns. Verwandelt Gott durch seine Eingriffe globales Erdbeben, wo alles umgekehrt wird, der große Fluch Gottes und ein Feuerbrand, wo die ganze Erdoberfläche noch eingeäschert wird, was noch übrig geblieben ist, Und auf dieser Reinigungsgrundlage mit Erdbeben und Feuer baut Gott dann die ganze Erdoberfläche um in einen Garten Gottes. Die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes. Und die Schrift bezeichnet die Zustände vom tausendjährigen Reich bereits als neue Himmel und neue Erde, die aber noch vergehen werden. Bitte. Wenn unsere ganze Erdoberfläche sein wird wie Eden, der Garten Gottes, können wir uns ja gar nicht vorstellen, wie wunderbar das sein wird. Ne? Und alle Himmel sind gereinigt von allen Dämonen, von Satan, von dir allen Widergöttlichen. Und die Sonne scheint siebenmal so hell wie jetzt und der Mond so hell wie die Sonne, darf die Schrift dann von neuen Himmel und neuer Erde reden. Aber wieder nur als vergängliches Modell für die dritte neue Schöpfung, die dann wirklich Bestand haben. Arbeitet Gott mit Modellen, mit Vorerfüllungen, bevor er das Letzte dann schenkt und bewirkt, damit wir an den Vordarstellungen und Vorerfüllungen das Kommende schon an den Modellen erfassen können, verstehen können, verstehen, lernen können. Also wir haben jetzt diese Zeile gelesen, eine erste Schöpfung, bis Tohuwabohu, wo Gott beginnt jetzt, hier die sieben Schöpfungstage und dann Adam erscheint am Ende des zweiten Äons und dann kommt die Sintflut bald. So. Aber gegenwärtige zweite Schöpfung von Himmel und Erde, ja, endet am Ende des tausendjährigen Reiches erst. Am Ende des tausendjährigen Reiches, hier lässt Gott nur die Oberfläche der Erde durch einen Feuerbrand reinigen von allem Gift. Einäschern, nur die Erde. Nach den tausend Jahren lässt er durch den gewaltigen Brand die Himmel und die Erde bis in ihre Elemente, Atome, vollständig auflösen in einem gewaltigen Feuerbrand. Und so führt Gott seine Schöpfungen und seine Geschöpfe einmal durch Wassergerichte und einmal durch Feuergerichte. Steht so geschrieben. Israel im Vorbild wieder. Aber was sagt Gott dazu? Hat er was dazu zu sagen? Und das gilt das für Israel gesagt und für uns Gesagte, für die ganze Schöpfung gewaltig. Und wenn ich euch durch alle Wasserkatastrophen führe und durch alle Feuergerichte, was bleibt übrig? Dann ist alles so gereinigt, dass alles nach meinem Wohlgefallen und nach meinem vollkommenen Willen herrlich gemacht ist.
Halleluja!
Funktioniert. Neue oder dritte Schöpfung. Zweite Zeile, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Äon. Am Abschluss des fünften Äons ist bereits Gott dann alles in allem. Das heißt, von hier ab, wir werden alle dem Gericht verfallenen Geschöpfe. Nach genau Gott bestimmten Voraussetzungen, Verheißungen aus Wasser und den Feuergerichten herausgeholt. Wir werden uns verstehen, hoffe ich. Bitte, was ich jetzt gesagt habe, ist ein Grundsatz und gilt an der Stelle in universaler Wucht. Nämlich, was ich jetzt gesagt habe, dass Gott in seiner göttlichen Art und nach den Gedanken seines Herzens als Vater der Barmherzigkeit und der Gott aller Gnade alle den Feuergerichten verfallenen Geschöpfe herausholen wird zu seiner Zeit. Das ist dem Gesetz unmöglich. Stimmt's?
Jawohl.
Dürfen wir lesen in Römer 8, genau das, dem Gesetz Unmögliche, hat Gott möglich gemacht, aber es hat ihn was gekostet? Golgatha.
Halleluja!
Ah, der zweite, kommt dann du dran. Ah, das ist die erste Reihe, die ist mal so weit. Ja.
Die Halleluja-Reihe.
Das beginnt hier. Denn die Schrift nennt diese Äonenreihe von fünf, so sieht es also auch Bruder Knoch und andere Brüder, ihr habt ja gehört, das sind verschiedene Meinungen, und in diesen fünf Zeitaltern hat Gott noch Unterteilungen von sogenannten Haushaltungen, Ökonomien, nicht? Die sind dann in Einzelheiten wieder unterteilt, aber die lassen wir jetzt mal Ökonomien sein. Haushaltungen. Das ist die Zeit der Wiederbringung und der Wiederherstellung und der Rettung aller hier. Bis Gott sein wird, alles in allem. Jetzt kommt diese Zeile. Wenn wir jetzt die Reihen der Äonen der Zeitalter zur Kenntnis genommen haben und dieses Senkblei noch einmal beachten, dann heißt die Zeit vor Grundlegung der Welt. Warum sage ich nichts? Ich habe gesagt, dann heißt die Zeit vor Grundlegung der Welt was?
Das gab es noch keine Zeit.
Bitte Kassette wenden. Keine Zeitalter. Da war nur der unendliche Gott ohne Anfang und Ende in seiner Herrlichkeit und Liebe mit dem Sohne da.
Sprüche
8 und so weiter. Also, das hiervon, Dinge vor Grundlegung der Welt. Wir kommen auf die Einzelheiten. Vor Grundlegung der Welt ist gleichzeitig also vor Grundlegung des Kosmos hier, ist übereinstimmend wieder mit Vorbeginn der Zeitalter. Vorbeginn der Zeitalter ist ein Ausdruck der Schrift. Vor den Äonen, aber auch vor Grundlegung des Kosmos. Also mit Grundlegung der Schöpfung begannen auch erst die Zeitalter zu laufen. Und liebe Geschwister, leider wurden in unseren europäischen Bibelübersetzungen diese vom Geiste Gottes klar gestellte und bezeichnete und erklärte Begriffe, hebräisch Olam, Mehrzahl Olamim, griechisch Aion, Aionon, mit dem Begriff Unendlichkeit wiedergegeben, Ewigkeit. Ich habe mich viel gefragt, Herr, warum hast du das gestattet? Eine solche falsche Lehre unter der Herde deiner Gläubigen, dass die sich breit machen kann, dass sie schriftlich haben. Ich war kurz zum Glauben gekommen, besuchte, war für mich eine ganz neue Welt, wunderbar. Komme ich dazu, wie zwei Jünglinge, vielleicht ja zwei, drei älter als ich, in heftiger Diskussion waren. Ich dachte, hier, so ein Streit. Dann merkte ich, da sagte der eine, was? Sollen mal alle Menschen gerettet werden? Gibt's nicht, ihr Lehren. Und der andere sagte, ja, bitte. Ich sehe es so, werden doch mal alle gerettet. Wisst ihr, was ich dann gedacht habe, als siebenjähriger Bub im Glauben, ne? Also geistlicherweise. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Wie kann einer auf die Idee kommen, dass er mal alle gerettet werden, wo klar geschrieben steht, von ewiger Verdammnis? Wisst ihr, woher ich also komme? Hat es etliches gebraucht bei mir, bis der Herr mir so die Augen geöffnet hat, dass ich nicht mehr erschüttert werden kann, was ich eben gesagt habe, in Bezug auf die schlimmsten Feuergerichte vom Feuer selbst. Ja. Ein wunderbares Wort jetzt. Psalm 145, Vers 13. Dein Reich, o Gott, ist ein Reich aller Zeitalter. Dein Reich, o Gott, ist ein Reich aller Zeitalter, aller Äonen.
So.
Denn Gott lässt während allen Zeitaltern, vom ersten Zeitalter bis zum letzten, das äonische Evangelium laufen, zu Deutsch, das Evangelium aller Zeitalter. Wie heißt das? Betet niemand anders an, als nur den Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde. Und gebt ihm allein die Ehre. Galt das schon bei den ersten Menschen? Galt das während allen Zeitaltern? Gilt das heute noch? Und Gott in seiner Barmherzigkeit begnügt sich, bevor der Tag der Rache, die große Drangsal herrscht, durch den Engel, mit was für einem Evangelium, die gesamte gottlose Menschheit ansprechen, verlangt er noch, tut Buße und glaubt an den Herrn Jesus, meinen Sohn, der auf Golgatha für euch gestorben ist. Verzichtet Gott drauf. Nicht in die große Drangsal kommt der, der Jesus noch gar nicht kennt, sondern nur dem Gott, dem wahrhaftigen Gott die Ehre gibt und keinen anderen anbetet. Da haben wir Frommen aber was dagegen, nicht? Aber weil wir so fromm sind. Weil wir so belehrt worden sind. Aber der davon hat gar nichts dagegen. Merken wir, wie wunderbar falsch wir gewickelt sind. Wunderbar falsch, ja. Es klingt alles so fromm und alles so heilig und alles so gerecht und gut, genau wie das Gesetz, das unbarmherzig alle verurteilt. Und wir merken es nicht. Ist unser Gott ein bisschen größer und sind seine Gedanken ein wenig höher als unsere frommen Gedanken? Ein bisschen schon. Sein Reich ist ein Reich aller Zeitalter, wunderbar. Aber im Ablauf dieser Zeitalter hat er es für gut gefunden, herrliche Geschöpfe, himmlische Majestäten einzusetzen in die Verwaltung. Kosmokratoren, Weltbeherrscher, die Gott eingesetzt hat und zu Göttern erhoben hat. Und dann lässt er sie Gott sein, nach seiner Bestimmung. Und sie haben das natürlich angenommen mit Wonne, aber eine solche Misswirtschaft getrieben, wie wir heute Zeugen sind, wie es aussieht in der unsichtbaren Welt und auf unserer Erde. Trotzdem oder erst recht wunderbarerweise sitzt er im Regiment. Und dieses äonische Evangelium, dass Gott in seiner Treue als Schöpfer jedem Geschöpf gegenüber sich begnügt, vorerst, finden wir in Römer, bitte korrigieren, mir helfen, zwei vielleicht, nämlich Menschen, die in ihrem Menschsein, im gefallenen Zustand, erschreckt sind, dass sie sterben müssen, dass sie ein unehrenhaftes Leben führen, dass ihnen jede Art von Herrlichkeit fehlt, gehen aber auf die Suche nach Ehre und Herrlichkeit und Unsterblichkeit. Was macht Gott mit denen? Denen gibt er ewiges Leben. Steht so geschrieben? Steht so geschrieben? So steht geschrieben und so geschieht es. Ja, wozu habe ich mich denn bekehrt, wenn es so auch geht? Ah, ich wollte so machen, aber das darf ich ja nicht.
Noch einmal, sind die Gedanken unseres Gottes ein wenig höher als unsere Frommen? Unsere Frommen sind nämlich, wenn hier die Oberfläche ist, die sind da unten. Und seine Gedanken sind so viel höher als die Erde, als die Himmel höher sind, die Himmel und aller Himmel, Himmel, als unsere Erde. Das war diese Zeile. Abschluss der äonischen Zeiten. Ja. Was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Zeitlich und in der Darstellung. Nächste Zeile haben wir schon beachtet, die Kosmoi. Mit fünften und dann noch die Zeitalter der Zeitalter. Bis Gott alles in allem ist. Nächste Zeile. Von Grundlegung der Welt an. Gewaltiger Unterschied zwischen dem Ausdruck vor Grundlegung der Welt. Von Grundlegung der Welt an hat Gott seine herrlichsten Gedanken, die kein Auge sehen kann, darf und kein Ohr hören, keines Menschen Herz kommen kann, hat Gott von Grundlegung der Welt an verborgen vor allen Engeln und allen Menschen und allen Geschöpfen. Zu unserer Herrlichkeit.
Halleluja!
Du kommst da dran. Warum hat Gott diese Dinge verborgen? Aus zwei Gründen, Grundsätzen. Erstens, weil es sich um all die schrecklichen Gerichte handelt, wollte Gott seine Geschöpfe verschonen, das nicht zum Bau schon alles zu wissen. Schön. Zweitens, weil es sich andererseits um allerheiligste, wunderbarste Tiefen der Herrlichkeit der Gedanken des Herzens Gottes handelt. Die heilige Engel und Menschen, unmöglich, ich fahre gerade weiter, vor Golgatha hätten verstehen können und nur dummes Zeug damit machen können. Unwürdigerweise wahrnehmen und unwürdigerweise damit umgehen. Hat Gott gut getan, diese Dinge zu verbergen? Aber nachdem Gott die Rechtsgrundlage auf Golgatha gelegt hat, dass er jetzt sich erbarmen kann, wessen er sich erbarmen will, und begnadigen kann, wen er begnadigen will, ohne Gesetz und Engel und Menschen oder irgendjemand zu fragen. Denen diesen Geist des Lebens in der Kraft eines unauflöslichen Lebens zu schenken, den gleichen Geist zeugend in die Herzen derer zu legen, die seine Barmherzigkeit zuerst bedürfen am meisten. Die, da wusste er, die armen Kerle und Tröpfe, wenn die das Geschenk empfangen haben, die werden das nicht nur verstehen, sondern das sind dann die, nach denen ich schon vor Grundlegung der Welt gesucht habe, die mein Herz einmal so kennengelernt haben, dass sie mich im Geist und in der Wahrheit anbeten können. Und jetzt von Grundlegung der Welt an, alles das verborgen von allen Geschöpfen und uns, die er identifiziert hat mit dem Gekreuzigten, alter Mensch mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, mit auferweckt, mitverherrlicht, mitversetzt. Ja. Ja. Zu unserer Herrlichkeit. Von Grundlegung der Welt an verborgen. Und wir sind die Erstlinge, die die Dinge verstehen. Sogar einer der Chef der Zwölf, Petrus, musste bekennen, wir haben schriftlich, dass die Dinge, die Gott dem Apostel Paulus geoffenbart hat, dem ersten der Sünder, den er begnadigt hat und sich in seiner erbarmt hat, dass die Dinge, die der Heilige, dieser wunderbare Geist, dem ehemaligen reißenden Wolf aus dem Stamme Benjamin geoffenbart hat, schreibt Petrus, wovon etliche Dinge schwer zu verstehen sind. bitte. Jetzt kommt, was begann denn von Grundlegung der Welt an? Ja, erstens, die Schöpfung, der ersten Schöpfung. Zweitens, begannen die Zeitalter zu laufen. Aber jetzt kommt etwas, zwei wichtige Dinge. Das Reich, das Gott dem Israel bereitet, ist bereitet von Grundlegung der Welt an. Ist das ein Unterschied gegenüber Vorgrundlegung der Welt? Was ist denn sonst noch passiert vor Grundlegung der Welt? Damit wir es ja nicht vergessen. Die Auserwählung von was für Typen? Genau solchen wie wir sind. Den erbarmungswürdigsten Tröpfen, die herumlaufen, die nichts sind in dieser Welt. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, also in einem Zeitpunkt, das noch keine Zeit gab. In einem Zeitpunkt, wo es noch keine Schöpfung gab und noch keine Zeitalter liefen. Viertens, in einem Zeitpunkt, wo auch Gott den Begriff Werk, Leistung nicht kannte. Hebräer 4 lesen wir, die Werke sind geworden von Grundlegung der Welt an. Also gab es vor Grundlegung der Welt wie viele Werke? Also wann sind wir erwählt worden? Als der Begriff Werke überhaupt noch nicht existierte, begreifen wir den Apostel Paulus, dass er in dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, dem wir unterstellt sind. Das Wort Werk keine Rolle spielen kann und darf. Aha. Und die Werke hören auch hier, wenn die Zeiten der Zeitalter vergangen sind, abgelaufen sind, will Gott von Werken auch nichts mehr hören und wissen. Oh, schade. Ne? Wir Werktätigen. Ne? Wir Werktätigen. Gibt es das heute? Ich meine jetzt nicht nur bei den Genossenschaften. Ha. Wovon etliches schwer zu verstehen ist, ne? Was man alles gerne leisten möchte und sein möchte, nicht? Und dann ist das alles nichts. Ne? Aha, von Grundlegung der Welt ist das Reich für Israel bereitet, von Grundlegung der Welt an. Erst als die Schöpfung da begann und die Zeit läuft, die Äonen begannen zu laufen und ist Engel und Menschen nicht verborgen. Das geht durch das ganze Alte Testament, die Verheißung vom Reich. Gibt es im Neuen Testament Bezeichnungen vom Evangelium des Reiches? Gibt es das? Ja, nicht nur einmal. Gibt es auch, das habe ich ja schon genannt, ein Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes? Gibt es das auch? Ist das das Gleiche? Haben wir irgendwie einmal gelesen, dass wenn der Sohn dem Vater alles vollendet übergeben wird, zurückgeben wird, dass Gott dann von was auch nichts mehr wissen will? Jede Art von Macht und Gewalt und Herrschaft hört auf, will Gott nichts mehr davon wissen. Gott hat genug von Herrschen, vom Herrschen. Was möchte er sein? Zur Ehre Gottes des Vaters. Dann ist er Vater aller Geschöpfe geworden. Die Familie Gottes ist dann vollendet. Gibt es heute Väter, die herrschen? Mit Macht und Kraft. Und die eine Seite unbedingt festhalten, das Weib sei dem Mann untertan. Also so steht geschrieben. Steht aber auch noch sonst was geschrieben.
Nicht durch Macht und nicht durch Gewalt.
Aha. Also seien wir nicht erstaunt, wenn da einmal alles Mögliche aufhört. Alles Mögliche aufhört. Und für uns unmöglich scheinende. Weiter, von Grundlegung der Welt an das Wasser. Hier beginnt, der Geist Gottes schwebt über den Wassern, die 7 sogenannten Schöpfungstage. Ich für mich weiß, wie lange die gedauert haben. Ich sage nur schnell, jeder Tag, wenn wir dabei gewesen wären, 1000 Jahre. Beweisführung müsst ihr mir jetzt ersparen, die ist für mich mehr als da. Vor dem Herrn sind ja 1000 Jahre, wie ein Tag. Nicht? Und damals war ja nur der Herr da und kein Mensch, stimmt's? Und Sonne, Mond und Sterne, die den 24-Stunden-Tag geordnet haben, waren ja auch noch nicht da. Am ersten Tag. Also, weiter. Mit der globalen Sintflut endet der zweite Äon, der zweite Kosmos. Und nach der Sintflut hat ganz Gott ganz neue Gesetze global, Geologie und geografisch geordnet und weiß das alles. Der gegenwärtige böse Äon, Satan, von Satan beherrscht und seinen Dämonen und Geistern, endet jetzt im Jahr 2000. Stichwort Harmageddon. Hier nochmal dargestellt, erste Schöpfung, Wasserkatastrophe untergegangen. Tohu Wabohu, erstes Tohu Wabohu. Zweite Schöpfung endet, zweiter Äon endet mit Sintflut. Nicht zweite Schöpfung, sondern zweiter Kosmos, zweite Weltdarstellung. Mit der Sintflut, hier vorher noch der Fall Adam, das ist hier nicht zeitlich, sondern hier die 6000 Jahre, vom Fall Adams bis zum Jahr 2000, gilt hier, ich schaue die Erde an und siehe, kein Mensch ist da, Tohu Wabohu. Ein weiteres Wort. So gründlich säubert und reinigt Gott unsere arme Erdoberfläche. Und wunderbar, vor Gott bedeutet Tohu Wabohu, Wüst und Leer, genau das, was für den Architekten das bedeutet. Wenn ein alte, baufällige Hütten und Gebäude abgebrochen sind endlich und ein ebener Bauplatz ist, nichts drauf, gar nichts. Ist der Architekt dann froh? Warum? Jetzt kann er mit dem Neubau beginnen. Nicht? Ja. Und so sagt die Schrift, spricht sie vom Tohu des Rechtes und dem Bohu der Gesenkbleis. Vom Tohu der Messschnüre und vom Bohu des Senkbleis. Was ist denn Messschnur? Ah ja, wird ausgemessen, wo der Neubau hinkommt. Und Senkblei, es wird der Grund gelegt. Aha. Also für unseren Gott bedeutet Tohu Wabohu was? Längst erwünschte Vorbedingung, dass er was Neues anfangen kann. Und jetzt etwas ganz Persönliches. War es in meinem Leben auch schon mal Tohu Wabohu? Darauf hat Gott doch schon längst gewartet, damit er auch da etwas Neues anfangen konnte. Seine Messschnüre und sein Senkblei einsetzen konnte. Wir machen jetzt aber rasch weiter. Ich möchte hier Ende tausendjähriges Reich, wunderbare Zustände, Ende Katastrophe, denn hier ist das Reich, von dem wir lesen im Propheten Daniel, da herrschen die Himmel. Was heißt das praktisch? Anstelle von Satan und den Dämonen und den satanischen Engeln und Kosmokratoren und Beherrschern der Finsternis und Fürstentümer und Gewalten, hat Gott hier die heiligen Engel eingesetzt, die das Gesetz angeordnet haben. Denn das Gesetz geht aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Um den heiligen Engeln letzte Gelegenheit gegeben, das unter günstigsten Vorbedingungen. Ob ihr Gesetz da vielleicht ein positives Ende erreichen kann, Ziel erreichen kann. Wie heißt das Ende vom tausendjährigen Reich? Ich frage, wie lange dauert das tausendjährige Reich? Nur einen Tag. Nur einen Tag. Gott weiß warum. Einen Gottestag. Und die Antwort Gottes ist so, aber jetzt ist ganz Schluss, meine Herren. Siehe, ich mache wie viel neu? Und was ist mit allem Alten? Existiert nicht mehr. Macht Gott ganze Arbeit? Und das Frühhorn werdet ihr wie lange gedenken? Ah, heul. Ah. Jetzt kommen die Äonen der Äonen, wo Gott alles vollendet. Hier nur noch das Beginn der Werke, haben wir schon gesehen. Himmel und Erde, ein Werk der Hände Gottes, Ende des Begriffes Werke. Der vormalige Kosmos, der damalige Kosmos, alles biblische Ausdruck, der Äon dieses Kosmos, das tausendjährige Reich wird genannt der Kosmos Gottes. Nicht? Ich habe mich immer gefragt, immer wieder, Herr, du hast doch den Kosmos geschaffen. Warum ist alles, was jetzt kosmisch ist, was weltlich ist, nicht deutsch, von dir negativ bezeichnet? Die Gesinnung der Welt ist Feindschaft wider Gott. Alles das vergeht und ist dem Fluch der Vergänglichkeit unterstellt. Herr, hast du doch alles geschaffen? Gibt es denn da nichts Positives? Doch, Offenbarung 11, Halleluja, denn der Kosmos Gottes ist gekommen, nämlich das tausendjährige Reich vorerst. Aber erst die neuen Himmel und die neuen Erde bilden jetzt den Kosmos Gottes. Die Welt Gottes des Höchsten und des Lammes. Was ist das? Und was steht hier noch? Ah ja, die Geheimnisse Gottes im Zeitalter der Äonen verborgen. Uns geoffenbart, das haben wir schon gesehen und das auch. So, jetzt kommen wir noch hier an. Als ein weißer Thron erscheint, ein letztes Gericht, das ist das Gericht vom jüngsten Tag. Da wird die Rede von solchen, die in den feurigen Pfuhl, in den Feuersee geworfen werden, welches der zweite Tod ist. So. Dann sind wir belehrt worden, wer in den zweiten Tod kommt, der kommt nie wieder raus. Was sagt die Schrift? Da würde Jesus sagen, und ihr kennt die Schrift nicht. Wie nennt das Wort Gottes den letzten Feind? Den Tod. Der letzte Feind, der Tod, wird beseitigt, aufgehoben. Jetzt stelle ich eine schwer zu beantwortende Frage, aber mit Lächeln. Ist der erste Tod oder der zweite Tod der letzte? Das könnt ihr auch lachen. Also welcher Tod wird aufgehoben? Der erste oder der zweite? Der letzte. Ne? Und es gibt nur zwei. Welcher ist der letzte? Der zweite. Und dann dürften wir noch im Alten Testament aufschlagen, im Hohen Lied. Diese Feuerglut hier. Ist was für eine Feuerglut? Die keine Wasser auslöschen können. Das sind die feurigen Kohlen, die Feuerglut der Liebe Gottes, die alles verbrennt und barmherzig, was nicht Liebe ist. Halleluja. Halleluja.
Reichsrichterstuhl Jesu Christi wird ja auch alles verbrennt.
Aha, aha. Also, sogar wir, Preisrichterstuhl Christi, bitteschön. Da wird das Feuer alles beseitigen, was nicht Glaube, Hoffnung und Liebe ist.
Halleluja.
Genügt.